Unerhörte Geschichte, Einblicke in aktuelle musikhistorische Projekte. Genau unter diesem Titel starten wir heute die neue Staffel von Jüdische Geschichte Kompakt, der Gemeinschaftspodcast von MMZ in Potsdam und IGDJ in Hamburg. In dieser ersten Folge der schon 19. Staffel ist Abby Anderton zu Gast, mit der wir über ihr gerade erschienenes Buch Audible Testimonies sprechen werden. Wir, das sind zum einen Anna Menni, die Sie gleich noch hören werden, und ich, Björn Siegel, beide vom IGDJ hier in Hamburg. Und genau hier, nämlich am IGDJ, war auch Abby Anderton vor genau 3 Jahren als Dr. Gabriele Meyer Fellow zu Gast und wir konnten in gemeinsamen Gesprächen und Veranstaltungen Einblicke in ihre Forschung zu Musik als Erinnerungsträger in der Nachgeschichte des Holocaust mehr erfahren und erhalten vor allen Dingen. Während sie damals noch Quellen sichtete, liegt nun das Ergebnis ihrer langjährigen Forschung vor und wir freuen uns natürlich auch sehr, mit dir, liebe Abby, darüber sprechen zu können. Damit auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich kurz ein Bild machen könnten, mit wem wir heute reden und wen Sie heute kennenlernen können, hier vielleicht noch einige kurze Sätze zu Abby Anderton und damit übergebe ich auch schon an Anna Menni, mit der ich die 19. Staffel zusammen kuratiert habe und damit sage ich herzlich willkommen, Anna.
Ja, danke Björn und liebe Abby, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, diese Folge gemeinsam mit dir gestalten zu können. Abby Anderton ist Associate Professor of Music am Baruch College und am Graduate Center der City University of New York, von wo sie uns heute auch zugeschaltet ist, also zumindest aus New York. Sie forscht zu Musik als Erinnerungsträger und Selbstzeugnis, zum Holocaust, zu weiblichen Komponistinnen und zur Musik nach Katastrophen. Sie zeigt dabei eindrücklich, wie Musik mit Überleben, Erinnerung und Neuanfang zu tun hat und wie Musik eben auch eine Quelle dafür sein kann. Bekannt wurde sie mit ihrem Buch Rebel Music, Occupying the Ruins of Postwar Berlin, das die Berliner Musikkultur unmittelbar nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches untersucht. In ihrem neuen und eben schon von Björn erwähnten Buch Audible Testimonies, Surviving the Third Reich in Music and Media, das 2026 bei Oxford University Press erschien, geht sie der Musik weiblicher Holocaust-Überlebender im Nachkriegsdeutschland nach und macht hörbar, was lange nur zwischen den Zeilen der Geschichte mitschwang. Und über dieses Buch möchten wir heute mit ihr sprechen.
Genau, damit wären wir eigentlich auch schon mitten in unserem ersten Gespräch und der ersten Folge. Also erst auch mal dir, Abby Anderton, herzlich willkommen und schön, dass du dir Zeit nimmst, mit uns ins Gespräch zu kommen und bei Jüdische Geschichte kompakt dabei bist. Vielleicht magst du unsere Hörerin kurz auch nochmal begrüßen.
Hallo ihr Lieben, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich gefreut, hier zu sein heute und einfach ins Gespräch mit euch zu kommen. Vielen Dank.
Ja, damit würde ich sagen, steigen wir auch direkt in das Gespräch ein. Und wir haben jetzt ja schon zu deinen Forschungen und über dein Buch ein wenig gehört. Mich würde vielleicht interessieren, wie du eigentlich dieses Buch erarbeitet hast, wie du in deinen Forschungen vorgehst. Für uns als Historikerin stehen ja oft schriftliche Quellen im Vordergrund. Aber welche Quellen geht es eigentlich, wenn man sich mit der Musik der Vergangenheit befasst? Wie schafft man es, Quellen vielleicht zum Klingen zu bringen oder auch die historischen Tonwelten wieder aufleben zu lassen? Was sind deine Quellen? Wie gehst du davor?
Danke, Anne, für die Frage. Das ist eine tolle Formulierung. Und als erstes kann man sagen, dass eigentlich viele Musikbeispiele, was ich im Archiv gefunden habe, sind nicht mehr vollständig. Das heißt, man muss quasi also kleine Fragmenten zusammen was basteln oder man hat vielleicht ein Liedtext, wo man einfach die Wörter lesen kann, aber ist nicht mehr so sicher, also wie die Melodie klingt oder Harmonie klingt. Und das ist erstmal quasi ein Spurensuche, alles wieder zusammenzukriegen und vielleicht in einer anderen Form das Projekt einzubringen. Ich denke eigentlich an die Musik von Erich Adler. Der war eine jüdische, tschechische Überlebende. Der hat viele Sachen zu seiner Zeit in Terezin komponiert. Aber seine Musik wurde nie während seines Lebens veröffentlicht. Und die meiste seiner Sachen sind einfach noch im Archiv. Akademie der Künste in Berlin hat die größte Menge von seinen Dokumenten und Noten gesammelt. Und da kann man die Noten sehen und lesen, aber die sind eher Drafts. Die sind nicht wirklich Reinschriften, was er geschrieben hat. Und man muss dann quasi durch die verschiedenen Noten, was er geschrieben hat, nach 45 zu seiner Zeit in Terezin einfach zusammen kombinieren und versucht, seine Geschichte und seine Story dann klar zu machen.
Du hast ja gerade so schön schon gesagt, dass du dich auf die Spurensuche begibst und so Puzzleteile zusammenfinden musst. Vielleicht meine nächste Frage dahingehend, weil natürlich wir, auch wenn man mit textlichen Quellen vornehmlich arbeitet, natürlich auch ein bewusstes Umgang mit, was nicht geschrieben wurde, was nicht aufgenommen wurde. Du hattest gerade schon angesprochen, dass du natürlich viele Teile hast, die sozusagen gar nicht klingen, wenn man in deinem Kontext reden möchte. Wie gehst du vielleicht auch um mit diesen nicht erklingenden Quellen, mit vielleicht auch einer Stille oder stillen Quellen, die du sicherlich auch hast in deinem Sample oder in deinen Suchen in den verschiedenen Archiven, die du uns gerade schon kurz vorgeführt hast?
Ja, also was interessiert mich eigentlich an solchen Projekten war die Musik und die Erfahrung von Leuten, von wem ich vorher nicht gehört hatte. Also die Leute, was die in deren Alltag gemacht haben als Musiker oder Musikerinnen während des Dritten Reiches. Und also natürlich, wir kennen viel über zum Beispiel Arnold Schönberg oder Benjamin Britten oder Steve Reich, also Leute, also wo man sagt, oh wow, die haben wirklich wunderschöne Musik zum Zweiten Weltkrieg oder Holocaust geschrieben, Gedächtnis und sowas, Erinnerungskultur. Also diese tolle Riesenfiguren stehen da wirklich im Zentrum. Und mit diesem Projekt, ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit also Leute, die vielleicht auch nicht als Berufsmusiker tätig waren, Frauen, die vielleicht nicht Musik studiert haben, sondern was anderes und wie also Lieder, Song und Aufführungen haben für die auch eine ganz wichtige Rolle gespielt in der Nachkriegszeit als quasi Medium, durch was die einfach Trauma arbeiten können oder durcharbeiten können. Und ich denke, wenn man denkt an die Archivquellen, das ist eine Riesenherausforderung, dass viele Aufnahmen und andere Sachen sind einfach nicht mehr oder wurde einfach nicht gemacht. Also wir haben zum Beispiel ein faszinierendes Bild von einem Aufführung auf der Nürnberger Bühne 46 von einem Ex-Concentration Camp Orchester, wo die haben deren KZ-Uniform angehabt und die waren da auf die Einladung des US-Armee und auch die andere alliierte Juristen an dem Nürnberger Prozess zum Nürnberger Staatstheater eingeladen in 46 und die haben dann also Ghetto-Lieder gespielt und andere KZ-Lieder gespielt und so weiter. Und wenn man das Bild sieht, die sind wirklich mittendrin am Spielen und ein Sänger steht da vorne auf der Bühne in einer rekonstruierten KZ-Uniform. Die stehen quasi vor einem Stacheldraht hinter, der einfach künstlich gemalt worden ist. Aber wir haben leider keine Aufnahmen mehr. Und das heißt, dass man muss einfach denken an Musik in einem anderen Form quasi, also visuelle Musik oder einfach die Vibrierung von dieser Zeit als Musik, statt die Musik zu hören zu können quasi.
Also sozusagen sich auch so ein bisschen über andere Quellen versuchen, der Musik zu nähern und die Musik rauszulesen aus den Quellen, die überliefert worden sind.
Eben, genau richtig. Und das ist, was ich fand, auch sehr faszinierend bei diesem Projekt, ist das, also natürlich, man hat Archive, Quellen, aber man hat auch Leute als Quellen. Und ich habe dann Kontakt aufgenommen mit die Kinder oder Enkelkinder von Musikern, die den Holocaust und Dritte Reich überlebt hat. Und die waren immer sehr, sehr hilfsbereit und haben mir auch Materialien dazu gegeben. Yalda Rebling zum Beispiel, die Tochter von Linyal Dati. Vielleicht können wir ein bisschen mehr über Linyal Dati gleich sprechen. Sie ist eine von die Tochterin, der einfach viel mit die Vergangenheit ihres Mutters zu tun hat. Und sie hat mir auch ganz liebevoll eingeladen, Tee zu trinken und auch Sachen auszutauschen. Das Orchester, wem ich gerade erwähnt habe, die Ex-Concentration Camp Orchestra, ein Riesenteil davon sind eigentlich nach Amerika, nach 49 umgesiedelt. Und ich bin auch im Kontakt mit deren Kinder und Enkelkinder. Sonja Becker unter anderem haben mir auch Sachen gegeben, Fotografen, Programmzetteln und auch andere persönliche Dokumenten. Und ich bin immer sehr dankbar an die Leute, dass die das quasi gesammelt hat und geforscht hat. Und dann können das einfach weitergeben, weiterschicken.
Und du hast ja gesagt, dass du dich zumindest jetzt in diesem Buch auch mit eher unbekannteren Personen und vor allen Dingen ja Frauen befasst. Das ist ja gar nicht so einfach, auf diese Personen zu stoßen in den Archiven oder eben auch auf die Nachfahren dieser Person und damit dann auch auf die Familienarchive, die du eben ja erwähnt hast, die für die Überlieferung von Musik und Musikquellen wichtig sind. Deswegen würde mich da nochmal interessieren, wie bist du da vorgegangen? Also wie bist du zu den Personen gekommen, die du am Ende eben untersuchst? Du hast eben ja mit Linyal Dati schon eine genannt.
Genau, ich habe ein bisschen rumgeschaut und versucht, Musik in dem breiteren Sinn einfach zu verstehen. Also Musik als natürlich Noten, Musik als Aufführungen, Musik als Aufnahmen und so. Und dann quasi das Thema nicht zu einschränken, wo man sagt, das muss eine Komponist sein oder Komponisten sein, sondern einfach Musik zu betrachten als ein Medium, wodurch Leute die Trauma einfach ein bisschen reflektieren können. Auch in einer Zeit vor diese Sachen klar in Worte ausgedruckt konnte, quasi. Und ich habe mich auch interessiert für die Geschichte und Erfahrungen von Leuten, die vielleicht sehr unterschiedliche Erfahrungen hatten. Zum Beispiel Linyal Dati war natürlich in mehreren Konzentrationslagern und dann ist sie dann irgendwann mal nach Ost-Berlin nach dem Krieg mit Mann und mit ihren zwei Kindern gesiedelt und ist da sehr aktiv und sehr tätig als ein Holocaust-Überlebender, aber auch jemand, der sehr an dem kommunistischen Projekt glaubte und dafür kämpfte. Und also viele ihrer Lieder wurden natürlich jiddische Lieder und Lieder aus dem KZ, aber andere kommunistische oder sozialistische Lieder und so weiter. Das war auch ihr sehr, sehr wichtig, sich so zu präsentieren. Eine andere Frau, mit dem ich sehr beschäftigt war, hieß Ella Jone Stockhausen. Sie war eine sehr berühmte Pianistin und hat dann so 40, 50 Jahre in Berlin gelebt und hat überlebt eigentlich, weil sie mit einem katholischen Wissenschaftler verheiratet war und konnte quasi in deren eigene Wohnung leben, also diesen jahrelang. Aber wir haben nicht so viel über ihr, was sie gemacht hat. Und wir haben leider keine Aufnahmen. Sie wurde sehr bekannt für Beethoven und andere romantische Repertoire sehr, sehr hoch gefeiert und groß gefeiert wurde. Aber von ihr, wir haben keine Tagebücher, wir haben fast nichts. Wir haben nur ein paar Dokumenten zu ihr, weil vor 13 Jahren hat jemand eine Kasten gefunden und der Kasten sollte einfach weggeworfen sein aus einer Altbauwohnung in Berlin. Hat aber diese neugierige Fahrradfahrer diese Kassen geöffnet und dachte, oh wow, hier gibt es ein paar Bilder, ein paar Dokumenten, hat das dann aber weiter an Akademie der Künste Berlin weitergeleitet. Und in dieser Kassen ist praktisch fast alles, was wir haben, zu Ella Jone Stockhausen und ihre große Karriere. Sie hat mehrmals in Berliner Philharmoniker gespielt und wurde vor allem als Kammermusikerin bekannt eigentlich.
Es ist ja ganz, ganz spannend, dass die Überlieferung von so wenigen Quellen dann doch ein ganzes Universum aufmachen kann und dann man die Spurensuche, wie du es am Anfang schon gesagt hast, wirklich ja beginnt und man eintaucht in einen Menschen und letztlich auch in die vielleicht auch Funktion, die Musik für den oder die jeweilige andere einnehmen konnte. Und vielleicht dahingehend kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen mehr Facetten sozusagen aufzeigen, welche Funktion, du hattest gerade schon so eine Art, ich sag mal, Bewältigung oder Trauma-Auseinandersetzung oder eben sozusagen die zeitgenössische Verarbeitung ist vielleicht ein so eine Funktion, aber gibt es noch weitere Funktionen, die dir in den verschiedenen Biografien entgegengetreten sind, wozu sozusagen Musik fähig war und vielleicht auch uns eine neue Facette aufmachen kann, um die jeweiligen Personen zu verstehen?
Ja, also was ich sehr faszinierend gefunden habe während der Forschung war, dass Musik hat so viele verschiedene Rollen für Leute gespielt. Also man denkt vielleicht heutzutage, ja, das wurde irgendwie als Support in eine sehr schwierige Zeit oder das war quasi als Resistance bezeichnet oder was auch immer. Aber die Quellen sind da ein bisschen komplexer, finde ich. Und Leute haben Musik benutzt für so viele verschiedene Gründe. Und ich denke eigentlich an diese sehr faszinierende Frau. Sie hieß Ludmila Peskerova. Sie war eine politische Gefangene in Ravensbrück und hat dann aber in Ravensbrück Lieder komponiert. Sie hat dann ungefähr ein faszinierendes Ravensbrück-Lieder Zyklus geschrieben, wo 14 Lieder drin stand. Und in der Zeit, wo sie geschrieben hat, hat sie wenig Aufgriff auf Papier und Notenpapier natürlich und Bleistifte und so. Das heißt, sie konnte eigentlich nur 3 Stücke selber schreiben. Sie war ausgebildete Sängerin und Musiklehrerin eigentlich und deswegen konnte sie also die Texte sowohl auch als die Noten einschreiben. Und sie hat dann hinter der Baracke die Musik komponiert und auch an anderen unterrichtet quasi. Die haben quasi geübt dann, falls die ein bisschen Freizeit hatte. Aber natürlich müssen sie dann sehr vorsichtig sein. Und dann, was ich sehr faszinierend fand, war, dass Ludmila Peskerova natürlich hat überlebt, sie wurde befreit, sie ist wieder in Czech Republic wieder nach Hause gekommen zu ihr Sohn Ivan und dann hat sie sich mit diesen Melodien immer noch befasst, 20 Jahre lang und sie hat dann erst nach dem Krieg die meiste diesen Melodien einfach ins Noten gesetzt und auch den Harmonies auch da drin die einfach sehr vorsichtig notiert und hat das mehrmals zu verschiedenen Varianten auch gemacht. Und für Erinnerung und Gedächtniskultur, das fand ich sehr faszinierend, dass sie hat sich immer noch nach 20 Jahren mit diesen Melodien beschäftigt als Erinnerungskultur. Und wir wissen auch, dass sie hat viel über die Zeit in Ravensbrück präsentiert zu Schulkindern an ihrer Schule und auch in der Öffentlichkeit. Aber leider sind alle diese Aufnahmen verloren gegangen. Und sie ist dann quasi ins Licht aufgetaucht, weil eine andere überlebende Frau, sie hieß Inge Lärmel und kam ursprünglich aus Berlin, aus Berlin-Pankow. Sie ist aber mit einem Kindertransport nach England transportiert worden mit ihrer Schwester und die beide haben überlebt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist sie dann zurück nach Ost-Berlin wieder gekommen und hat dann ein riesen sozialistischen Liederarchiv aufgebaut und hat dann quasi Lieder aus dem KZ gesammelt in einer Zeit in der 60er Jahre, wo da waren also fast kaum Interesse oder eine sehr geringe Interesse natürlich für die Tondokumente und Melodiedokumente aus dieser Zeit. Und Ludmila Peskerova, diese faszinierende politische Gegnerin, hat dann Inge Lämmel geschrieben und ihr einfach die Lieder geschickt. Und deswegen wissen wir heute, dass Ludmila Peskerova immer noch hart am Arbeiten an diese Lieder nach dem Krieg worden war.
Du hast jetzt ja gerade schon beschrieben, welche Bedeutung Musik für Einzelne hatte, sowohl während der Haft in den Konzentrationslagern, aber dann eben auch in der Zeit danach für die Aufarbeitung, für Erinnerungen, wie sich das vermutlich auch in den Jahrzehnten gewandelt hat. Du beschreibst auch, dass in den Zeitzeugeninterviews und auch in ganz frühen Zeitzeugeninterviews, etwa die von Boda geführten Interviews, Musik schon eine wichtige Rolle gespielt hat, dass etwa zum Teil auch gesungen wurde in den Interviewaufnahmen. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen? Weil das war jetzt ein Aspekt, der mir auch nicht bekannt war und den ich sehr spannend finde.
Sehr gerne. Also Der Dr. David Boder hat eine von den frühesten klangende Interviews nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht. Der hat mit einem riesen Aufnahmeapparat nach Europa gebracht und hat dann diesen mehr als 100 Interviews in various DP Camps gemacht, in Frankreich, Deutschland und Italien. Und hat also mehrmals Leute gefragt, ob die ein Lied singen konnte. Ein Lied, was die entweder vor dem Krieg kannte, während dem Krieg und Holocaust kannte oder dann irgendwas, was die gleich gelernt habe. Und in mehreren Interviews haben die Leute einfach dann gesungen. Und das ist auch ein sehr faszinierendes, klängliches Dokument jetzt für Forschern, die echte Stimme von die Leute zu haben in diese Aufnahme, in einer Zeit, wo das einfach nicht also normal oder erwartet wird, dass man die echte Quellen hören können. Und einer, was mir immer sehr beeindruckt hat, war von Ludwig Hamburger. Der ist in Polen geboren und als 19-jähriges Junge hat er dann O Buchenwald, das Buchenwaldlied für David Boder gesungen. Und man kann dann seine klare Stimme hören und ein bisschen von seinen eigenen Erfahrungen erwähnen, während er dieses Lied singt. Und O Buchenwald ist auch ein sehr komplexes Lied, das wurde eigentlich von dem Lagerführer als Auftrag geschrieben, wie viele die KZs hatten, also Anthems und Hymne, wo also natürlich unter Zwangskonditionen geschrieben wurde. O Buchenwald wurde von Fritz Lerner Bede und Hermann Leopoldi aus Wien geschrieben. Und das ist aber auch irgendwann mal durch die Jahre als Resistance-Lied verwandelt worden, vor allem nach dem Krieg.
Ja, das sind ja so ganz besondere Quellen und ich glaube, wir können sogar einen kleinen Ausschnitt hier einspielen lassen. Wir probieren das mal technisch umzusetzen und hören mal rein in die Aufnahme von Boda.
Genau, so wie gesagt, es ist ein kleiner Schnitt aus O Buchenwald. Und in seiner Aufnahme vor allem, wie also wir hören können, ist, dass er sagt ganz deutlich, wir wollen trotzdem Ja zum Leben sagen. Und auch das letzte Satz, denn einmal kommt der Tag, dann sind wir frei. Und man kann auch denken, was für eine andere Bedeutung das hatte, also während die Internierung als nach 45 zu singen. Und das finde ich auch faszinierend, die andere Bedeutung natürlich, was die Texte angeht, nach der Befreiung.
Ja, und vielleicht auch nochmal spannend zu sehen, das hattest du eben auch angesprochen, dass es eben sowohl diese persönliche Bedeutung und Funktion gibt, aber eben auch die kollektive für eine Gemeinschaft in Form von Umdeutung als Widerstand oder eben auch für die, ja, für die Erinnerung an bestimmte gemeinsam erlittene Erfahrungen.
Eben, und auch mit manchen Liedern, die Beziehung, die Leute hatten zu dem Lieder und wie das dann durch die Jahre geändert sind, ne? Also was die als Interpretation geändert hat oder als genau als Ausdrucksmittel geändert hat, das finde ich immer sehr interessant zu hören.
Ja, da gibst du uns, glaube ich, ein gutes Stichwort, sondern wenn wir uns der Gegenwartsperspektive zuwenden, hast du da gewisse prototypische Veränderungen vielleicht auch feststellen können, wie die jeweiligen Gegenwartsblicke auf die Musik, die du untersucht hast, sich verändern? Also ist es immer die gleiche Funktionsweise, die man in die Musik hineinlesen möchte? Oder gibt es auch über die, ja, in deiner Forschung, ja, der Zeitraum, den du dir anguckst aus den jeweiligen Gegenwarten nach 1945, auch Veränderungen in der Wahrnehmung oder auch der Funktion der Musik, die du in deinen Beispielen erklingen lässt?
Ja, ich finde es, also natürlich ist das Internet eine unglaubliche Quelle und das ist unglaublich, wenn man guckt. Also jedes Jahr kommt ein neues Album raus oder eine neue Interpretation von Sachen, wo man denkt, ah, niemand würde das wahrscheinlich finden oder das ist sehr schwer zu finden. Eigentlich nicht. Und das finde ich so spannend. Und zum Beispiel, da wurde ein Projekt von Yale's Fortunoff Library und diese unglaublich schöne Zeugniscollection in 2023 Songs from Testimonies. Und man kann dann einfach Songs from Testimonies, Fortunoff Archive im Internet eingeben und dann tolle Beispiele, mehr als 100 Beispiele aus verschiedenen Zeitzeugen-Interviews, wo die einfach mitsingen und Musik machen. Ich finde es auch sehr spannend, heutzutage, wenn man einfach die Programme von verschiedenen Institutionen anguckt, wie oft die mit diesen Themen und Fragen sich beschäftigen. Also entweder Elbphilharmonie in Deutschland oder Berliner Philharmoniker natürlich, aber auch Carnegie Hall und andere Presenters, wo einfach das Musik aus dem Zeit der Holocaust mehr gespielt worden ist und kann dann quasi ein breiteres Publikum dann finden.
Würdest du sagen, weil du gerade die sozusagen Möglichkeiten angesprochen hast, die auch Online-Archive bieten, dass die Digitalisierung oder auch digitale Methoden auch sozusagen nochmal neue Impulse geliefert haben, weil sie einfach ja, Tonquellen leichter zugänglich machen, sie auch ja konvertieren in Formate, die heute wieder lesbar sind und dass sich damit auch nochmal sozusagen neue Perspektiven geöffnet haben oder eröffnen?
Genau, absolut. Und das finde ich wirklich toll für aus verschiedenen Gründen und Perspektiven, aber das ist einfach toll, ins Gespräch zu kommen mit Leuten und mit Quellen, wo man dachte, das ist sicherlich schon verloren gegangen. Das ist immer ein tolles Gefühl, also was zu finden mit oder ohne Tön und dann einfach ein bisschen daran zu arbeiten zu können.
Das ist, glaube ich, eine gute Überleitung, denn man glaubt es kaum, wir sind schon wieder fast am Ende der Folge. Und vor dem Hintergrund des, was könnte man vielleicht noch entdecken, welcher Ort könnte vielleicht für die Hörerinnen und Hörer interessant sein, den du ihnen an die Hand geben könntest oder ans Ohr legen könntest, wo sie vielleicht einige Aspekte aus dem Podcast-Gespräch vielleicht nochmal nachhören, nachklingen lassen könnten. Hast du da vielleicht eine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer, wo sie dieses gesamte Thema neben natürlich dem Lesen deines Buches, aber vielleicht in einem anderen Ort noch mal nachhören können.
Genau, also ich würde sagen, wahrscheinlich die tolle Website von dem Fortunoff Archive und vor allem die Songs from Testimony Projekt, der in also 2023 veröffentlicht wurde, kann man da viele verschiedene Lieder hören und auch verstehen, also der Rolle, die ins Gespräch gespielt habe mit Überlebenden.
Ja, super. Das ist ein ganz toller Tipp. Surfen Sie einfach mal rein auf den Link, die natürlich in den Shownotes auch einsehbar sind. Uns bleibt eigentlich nur herzlichen Dank, dir zu sagen, Abby, für das gespannte Gespräch und natürlich Sie, liebe Hörerin, dazu einzuladen, auch das Buch von Abby Anderton zu lesen, zu kaufen oder auf die jeweilige Homepage vielleicht nochmal zu surfen. Also herzlichen Dank nach New York von uns beiden. Genau, aber vielleicht möchte Anna auch noch einen kleinen Gruß sagen.
Ja, vielen Dank auch von mir für dieses spannende Gespräch. Ja, die vielen Perspektiven, die du uns eröffnet hast, nochmal gezeigt hast, wie Musik, Biografie miteinander verbunden sind und vielleicht auch Quellen, die scheinbar bekannt sind, durch diesen neuen Blick über die Musikgeschichte nochmal andere Aspekte eröffnen und anders gelesen und gehört werden können. Also vielen Dank auch von meiner Seite.
Vielen Dank, vielen Dank.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende der ersten Folge der 19. Staffel von Jüdischer Geschichte kompakt zum Thema Unerhörte Geschichte, Einblicke in aktuelle musikhistorische Projekte. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch wieder am nächsten ersten Freitag dann des Monats Oktobers einschalten und mit Anna Menni und mir ins Gespräch mit Sophie Vettauer und Friedrich Geiger kommen werden und Fragen zur Lex-M-Datenbank, einem Langzeitvorhaben unter anderem der Akademie der Wissenschaften in Hamburg zur Musikgeschichte nachgehen werden. Bis dahin, bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.